ARD.
Im
die Ermittler arbeiten in unterschiedliche Richtungen. Eine ist die, die mit der Organisation des Mordes durch ukrainische Geheimdienste zusammenhängt.
Das sagt die Sprecherin des russischen Ermittlungskomitees. Es geht um eine Autobombe, die heute mitten in Moskau einen russischen General getötet hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, steckt die Ukraine dahinter? Das ist eines unserer Themen heute.
Außerdem gibt es natürlich wieder ein Update zum Kriegsverlauf. Es gab wieder Angriffe auf beiden Seiten. Da schauen wir auch noch mal drauf.
Und dann gibt es auch eine Antwort auf die Frage, wie lange kann die Ukraine im Krieg gegen Russland eigentlich noch durchhalten? Damit hat sich unsere Korrespondentin in Brüssel befasst.
Am anderen Kriegsschauplatz im Nahen Osten geht es heute um einen sehr beliebten Armeesender, den Israel schließen will.
Ja, und was Israels Premier Netanyahu von einer unabhängigen Untersuchung des Massakers vom 7. Oktober hält, das ist auch noch eines unserer Themen heute.
Hallo, ich bin Mareike Markosch.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, dem 22. Dezember um 16.30 Uhr. In Moskau ist ein hochrangiger russischer General getötet worden, weil sein Auto explodiert ist. Mareike, was wissen wir denn nun eigentlich bislang darüber? Das wird ja nun wohl kaum ein Unfall gewesen sein.
Nein, ein Unfall war das sicher nicht. Das Auto stand ganz oben auf dem Parkdeck von einem Parkhaus. In einem Wohnviertel im Süden von Moskau, da hat der General offenbar gewohnt. Und unter dem Auto war ein Sprengsatz, also klassisch, wie man es aus dem Film kennt. Das Opfer, wie gesagt, ein russischer General, Fanil Savarov, 56 Jahre alt, ist als General logischerweise auch eine wichtige Figur im Krieg gegen die Ukraine.
Ja, und das heizt natürlich sofort die Spekulationen an, wer oder was dahinter stecken könnte.
Na klar, der erste Gedanke ist gleich, war das die Ukraine? Weil das nämlich auch nicht das erste Mal wäre, dass der ukrainische Geheimdienst mitten in Russland Attentate begeht. Unser Russland-Korrespondent Björn Blaschke hat für uns die Hintergründe zu dem Anschlag zusammengefasst.
Die Polizei hat das Deck des Parkhauses abgesperrt. Mehrere Autos sind demoliert. Das zeigen die Bilder der Nachrichtenagenturen aus Moskau. Medien auch veröffentlichten ein Foto, das die komplett zerstörte Front eines weißen Pkw zeigt. An dessen Unterseite war der Sprengsatz offenbar angebracht. Das Opfer des Anschlages, Generalleutnant Fanil Savarov, war noch in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Er lag dort dann aber seinen Verletzungen. Savarov hatte im russischen Generalstab die Ausbildungsabteilung der Armee geleitet. Zuvor war er unter anderem verantwortlich für Spezialoperationen in Syrien gewesen. Das in solchen Fällen zuständige russische Ermittlungskomitee leitete Untersuchungen ein. Sprecherin Svetlana Petrenko. Das russische Ermittlungskomitee hat ein Strafverfahren wegen Mordes im Zusammenhang mit dem Autobombenanschlag in der Yasinavaya-Straße in Moskau eingeleitet, bei dem Generalleutnant Fanil Savarov getötet wurde. Nicht auszuschließen sei, dass der Sprengsatz von ukrainischen Spezialkräften gelegt wurde. Die Ermittler arbeiten in unterschiedliche Richtungen. Eine ist die, die mit der Organisation des Mordes durch ukrainische Geheimdienste zusammenhängt. Es wäre nicht das erste Mal. Seit Beginn der Spezialoperation in der Ukraine, wie der Krieg in Russland offiziell genannt werden muss, wurden mehrere hochrangige Militärs durch Sprengstoffattentate getötet. Vor gut einem Jahr General Igor Kirillow ebenfalls in Moskau. Damals bekannte sich der ukrainische Geheimdienst SBU zu dem tödlichen Attentat. Der SBU machte Kirillow für den Einsatz chemischer Waffen gegen ukrainische Truppen verantwortlich. Russland wies das stets zurück. Im April kam General Jaroslav Moskalik durch einen Sprengsatz um, der ebenfalls in einem Auto versteckt worden war. Er war der Stellvertreter des heute umgebrachten Generalleutnants.
Das hört sich ja eigentlich fast schon nach einem Muster an.
Klar, die Ukraine versucht damit natürlich auch zu zeigen, hey, ihr macht vielleicht an der Front Fortschritte, aber fühlt euch mal nicht zu sicher. Auch wir können euch erreichen und euch Schläge versetzen. Und sicher, das wirkt natürlich, ne? Wenn mitten in Moskau eine Bombe hochgeht, wird da bestimmt auch den einen oder anderen verunsichern.
Ja, und sowas Ähnliches macht die Ukraine ja auch mit den Drohnenangriffen in Russland.
Genau, die greifen auch damit immer wieder russisches Gebiet an. Letzte Nacht zum Beispiel wurde der Hafen Taman an der Schwarzmeerküste getroffen. Da werden Öl und LNG umgeschlagen. Zwei Schiffe sind offenbar beschädigt worden. Die Besatzung wurde aber wohl in Sicherheit gebracht.
Ja, und wie sieht es jetzt eigentlich auf der anderen Seite aus? Russland hat ja auch die Ukraine wieder angegriffen in der Nacht.
Genau, und zwar grob sogar in der gleichen Region, also zumindest auch an der Schwarzmeerküste, nämlich in Odessa. Auch da ist der Hafen getroffen worden. Der Strom ist wieder ausgefallen für mehr als 120.000 Menschen. Das ist ja mittlerweile, muss man sagen, eine der Hauptstrategien der Russen, dass sie versuchen, die ukrainische Infrastruktur zu treffen, eben vor allem bei der Energie.
Ja, und es ist ja nicht nur die Instandsetzung, die die Ukraine da stemmen muss. Funktioniert das überhaupt aus eigener Kraft?
Nein, das muss man sagen. Obwohl die Ukraine sich seit fast 4 Jahren, ja eigentlich ja verhältnismäßig erfolgreich gegen den russischen Angriff wehrt, braucht sie dafür natürlich massive Unterstützung aus anderen Ländern, Geld, Waffen und so weiter. Und deshalb stellt sich immer wieder die Frage, wie lang kann die Ukraine noch durchhalten? Genau dem ist unsere Korrespondentin in Brüssel, Sabrina Fritz, auf die Spur gegangen.
Es war Rettung in letzter Minute. Kurz vor Weihnachten haben sich die Europäer auf einen Kredit für die Ukraine geeinigt, über 90 Milliarden Euro.
The member states have agreed to finance the Ukraine through EU borrowing on the capital markets.
Today's task, as you have already heard, was to find stable financing for Ukraine for the next 2 years.
Diese mehrjährige Perspektive ist entscheidend, um das Überleben der Ukraine zu sichern.
Das Geld soll für die nächsten 2 Jahre reichen. Und dann gibt es vielleicht doch einen Friedensplan. Denn ein Positives kann man über dieses dritte Kriegsjahr zumindest sagen. So viele Verhandlungen, Gespräche und Treffen wie jetzt gab es noch nie. Ob in Alaska, dem Weißen Haus, Moskau oder auf dem EU-Afrika-Gipfel in Angola, wie Bundeskanzler Friedrich Merz dort betonte.
Wir Europäer haben in den letzten Tagen die Nächte durch, heute Morgen die enge Abstimmung fortgesetzt, die wir am Wochenende am Rande des G20-Gipfels in Südafrika begonnen haben. Wir sind uns einig, wir wollen so schnell wie möglich einen Waffenstillstand und den Frieden in der Ukraine und wir wollen Sicherheit für Europa.
Die Ukraine verteidigt nicht nur sich selbst, sie verteidigt die Sicherheit in ganz Europa. Das hört man immer wieder hier in Brüssel, bei der EU oder der NATO. Und das betont auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte noch einmal bei seinem Besuch Anfang Dezember in Berlin.
To deter aggression and defend our freedom and our way of life.
Rutte warnte aber auch davor, wir sind das nächste Ziel Moskaus.
We are Russia's next target.
Auch deshalb unterstützen die Europäer seit Jahren die Ukraine. Mit Geld für den Alltag und mit Waffen für den Kampf gegen Russland. Seit die USA ihre Unterstützung für die Ukraine nahezu eingestellt haben, hängt das Land von den Europäern ab. Das weiß auch der ukrainische Präsident Zelensky.
We thanks everybody, all of the European countries which help us. Only together, America and EU. Only together we can stop the war.
Wir danken all den europäischen Ländern, die uns helfen. Aber nur zusammen mit den USA und der EU können wir diesen Krieg beenden. Wir sind bereit. Doch selbst wenn irgendwann dieser Krieg zu Ende geht, ohne die Nachbarn in Europa wird die Ukraine nicht zur Ruhe kommen. Ob Beteiligung an einer sogenannten Friedenstruppe oder einem möglichen Beitritt zur EU. Die Zukunft beider Gemeinschaften sind eng miteinander verbunden. 2026 wird für die Ukraine ein Schicksalsjahr, aber auch für Europa.
Ja, Stichwort Schicksalsjahr. Das könnte ja auch für den Nahen Osten 2026 so werden. In Israel soll dann ja zum Beispiel ein neues Parlament gewählt werden. Und das könnte schon Auswirkungen auf die politische Ausrichtung haben.
Definitiv und könnte auch für Premier Netanyahu durchaus gefährlich werden. Und da versucht er jetzt schon mal gegenzusteuern. Und zwar hat die israelische Regierung jetzt beschlossen, einen super beliebten Armeesender zu schließen.
Ja, warum das jetzt?
Der Vorschlag kam ursprünglich vom Verteidigungsminister Katz und der behauptet, der Sender transportiert, Zitat, politische und spaltende Inhalte, die nicht mit den Werten der israelischen Armee übereinstimmen. Das könnte daran liegen, dass der Sender zum Teil eher kritisch berichtet.
Ja, ich sag mal vorsichtig, das wird wahrscheinlich nicht besonders gut ankommen, oder?
Nee, der Oppositionsführer Lapid glaubt, die Regierung will damit die Meinungsfreiheit abschaffen. Sie schaffen es nicht, die Realität zu kontrollieren, also versuchen sie, das Bewusstsein zu kontrollieren, hat er geschrieben.
Ja, und dann hat Netanyahu auch noch an anderer Stelle, sagen wir mal, den Unmut auf sich gezogen. Mhm. Und zwar geht es da um die Aufarbeitung des Hamas-Angriffs am 7. Oktober 2023. Netanyahu sperrt sich dagegen eine unabhängige Untersuchungskommission. Was genau ist da jetzt eigentlich los?
Naja, er will lieber eine Regierungskommission, also auf Deutsch gesagt, er will lieber selber untersuchen und auch ganz genau kontrollieren können, was dann dabei rauskommt. Die Opposition und vor allem auch die Geiselangehörigen sind da richtig sauer. Die sagen, im Prinzip ist das ein Vertuschungsversuch und dass Netanyahu eben versucht, die Verantwortung für das Massaker von sich zu weisen.
Ja, und wir können da von einem Interessenkonflikt sprechen, oder?
Klar, sagt eben auch genau so der Oppositionsführer Lapid, weil Netanyahus Regierung ja auch damals schon im Amt war. Das heißt, wenn bei dem Angriff damals tatsächlich die Warnsysteme und die Armee zum Teil versagt haben, dann haben die natürlich ein Interesse dran, dass das nicht rauskommt. Und deshalb sagt Lapid, ne, zum Thema Schicksalsjahr, dass sie als allererstes so eine unabhängige Untersuchung vorantreiben wollen, wenn die Opposition diese Parlamentswahlen 2026 gewinnt.
Ja, das war Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke. Bei mir im Studio war Mareike Makosch aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.